Herzlich willkommen zum Architektur- und Bauforum. Am Mikrofon begrüßt Sie wieder Stefan Böck. Wien um 1900. Diese Zeit verbinden viele mit Jugendstil, Otto Wagner oder dem Aufbruch in Kunst und Kultur. Doch kaum jemand denkt dabei an einen Baustoff, der im Verborgenen eine zentrale Rolle spielte. Eisenbeton. Er war es, der neue architektonische Dimensionen möglich machte, der das Bauen in die Höhe und Tiefe der Stadt vorantrieb und somit die Grundlage schuf für das moderne urbane Leben, wie wir es heute kennen. Im Mittelpunkt dieser Folge steht die Ausstellung Eisenbeton im Wien-Museum, die sich genau dieser Entwicklung widmet und die noch bis 28. September 2025 zu sehen ist. Wir werfen einen Blick auf die spannenden Ursprünge des Materials, seine Anwendung in Wiens Infrastruktur und seine gestalterischen Potenziale. Meine Kollegin Susanne Karr hat dazu mit den beiden KuratorInnen der Ausstellung Eva-Maria Orosch und Andreas Nierhaus gesprochen. Sie geben faszinierende Einblicke in die Innovationskraft eines Baustoffs, der Wien im Innersten zusammenhält.
Als Erfinder von Eisen- bzw. Stahlbeton, später ja Stahlbeton genannt, gilt der französische Ingenieur Joseph Monnier. Und so hat ja dieser Eisenbeton früher auch geheißen, Monnier-Beton. Er entwickelte als Gärtner einen Pflanzenkübel, in den er ein Stahldrahtgerüst aus Beton einließ. Und für diese Erfindung hat er dann auch ein Patent angemeldet. Er hat dann später noch mehrere Patente gehabt. Und das war also der Grund, warum in der Frühzeit der Verwendung dieses Material als Monnier-Beton gegolten hat. Jetzt ist die Frage, wie ist denn dieser Siegeszug gelungen von diesem neuen Material und was waren die ersten Gebäude in Wien, die damit errichtet wurden?
Es ist ganz interessant zu bedenken, dass der Ursprung von Eisenbeton in Frankreich im Garten lag, ja, so ähnlich wie die moderne Architektur in manchen Erzählungen auf den Kristallpalast von Joseph Paxton zurückgeführt wird. Er war auch ein Gärtner und hat das erste moderne Gebäude, Glaseisengebäude, errichtet, hat offenbar ein Gärtner sich Gedanken gemacht, wie kann man unter anderem das so schnell verrottende Holz der Kübel, der Pflanztröge in den Gärten, durch ein dauerhafteres Material ersetzen. Und insofern ist es kein Zufall, dass eben aus dem Garten eigentlich einer der wichtigsten Baustoffe der Moderne kommt. Also man hat das Holz durch Eisen ersetzt und mit Zement, einem haltbaren Baustoff, umhüllt. Also Gärten und in den Gärten eben die Tröge, aber auch Boote waren mit die ersten Eisenbetonobjekte. Das erste Eisenbetongebäude in Deutschland war eine Hundehütte, 1884. Ja, also man hat also für einen Hund, und das war die Firma Freitag oder der Herr Freitag, ein ganz wichtiger Eisenbetonpionier, der auch in Österreich eine Rolle gespielt hat, eine Hundehütte gebaut, um mal also in Miniaturform zu erproben, wie diese Verbindung von Eisen-Stahl und Zement, Portlandzement war das vor allem, funktioniert. Das war 1884 und innerhalb weniger Jahre hat dieses Material dann oder dieser Baustoff, diese neue Technologie einen Siegeszug ohnegleichen angetreten.
Also es hat sich dann relativ schnell herumgesprochen auch, dass das neue Gestaltungen ermöglicht und auch sehr robust ist.
Diese Zeit war eine Zeit so vergleichbar zu heute, wo sich Informationen unglaublich rasch verbreitet haben über Zeitschriften, über ja, den internationalen Austausch. Insofern ist das innerhalb kürzester Zeit bekannt gewesen, bekannt gemacht worden und eben auch sehr schnell in Deutschland und in Österreich dann ausgehend eben von Frankreich übernommen und weiterentwickelt worden. Und die ersten Gebäude in Wien waren vor allem unterirdische Bauten, also Infrastrukturanlagen für den Kanal, für die Stadtbahn und für die Regulierung des Wienflusses. Also das heißt, diese ganzen wichtigen, kaum sichtbaren Gebäude, die für das Wachstum der Großstadt von entscheidender Bedeutung waren.
Ja, das ist ja ein wichtiger Punkt auch. Also für die Infrastruktur hat sich da dann sehr viel verändert, aber auch jetzt oberhalb quasi. Aber dazu kommen wir später nochmal. Ich wollte jetzt nochmal fragen, warum spricht man einerseits von Eisenbeton und andererseits von Stahlbeton? Ist das das Gleiche oder ist das eine andere Mischung gewesen?
Das ist an sich eine begriffsgeschichtliche Unterscheidung. Man hat 1924 in Deutschland beschlossen oder für den deutschsprachigen Raum, ab jetzt sagen wir Stahlbeton dazu. Das hat mit der Entwicklung der Stahlverfahren, der modernen Stahlproduktion zu tun. Also im 19. Jahrhundert hat man ja hauptsächlich Schmiedeeisen verwendet. Ende des 19. Jahrhunderts sind dann Verfahren entwickelt worden. Der Bessemer Stahl zum Beispiel, der hochwertiges, sehr dichtes, sehr strapazierfähiges Material erzeugt hat. Und man hat dann eben von Stahl gesprochen. Und deshalb ist es also heute Stahlbeton. Eisenbeton sagen wir zu dieser historischen Pionierphase, die eigentlich mit dem Ersten Weltkrieg endet, ja, und die für Österreich, für Wien so von entscheidender Bedeutung war.
Ja, Sie haben es erwähnt, also für die Infrastruktur war es ein Meilenstein wahrscheinlich, aber ja auch oberhalb quasi dieser ganzen Kanalisation und der Tragwerke für Stadtbahn und so weiter. Welche Konsequenzen haben sich für den Städtebau insgesamt ergeben durch dieses neue Material?
Also für den Städtebau, der Baustoff Eisenbeton, Stahlbeton ist ja der Baustoff des 20. Jahrhunderts und seine große Tragfähigkeit, also die große Belastbarkeit des Materials hat eben die Voraussetzung dafür geschaffen, in den Städten verdichtet zu bauen und in die Höhe zu bauen. Das ist ja der Baustoff des 20. Jahrhunderts und in Wien sind die frühen Eisenbetonbauten im innerstädtischen Bereich auf kleinen Bauparzellen entstanden. Das heißt, man konnte auf verhältnismäßig kleinen Bauplätzen eine maximale Ausnutzung der Bauparzelle erwirtschaften mit dieser neuen Bautechnologie.
Dadurch, dass man so in die Höhe bauen konnte?
Man konnte in die Höhe bauen und man konnte sehr tragfähige Bauten errichten. Man konnte auch tiefer in den Keller graben und man konnte in den Untergrund immer tief, aber man konnte durch diese belastbaren Tragwerke Räume unterirdisch auch nutzbar machen. Und das war natürlich für eine Großstadt, für eine Metropole ein richtiger Booster, denn man hat öffentliche Räume geschaffen in den Kellern, indem man Veranstaltungsräume geschaffen hat für Theater, für Kinos zum Beispiel und für Restaurants.
Wien um 1900, sagen Sie, wird jetzt noch einmal durch diese Ausstellung im Wien-Museum ganz neu beleuchtet. Also Wien um 1900 haben wir normalerweise immer so mit dem Aspekt der Kunst und so weiter, aber eigentlich ist ja die Ausstellung jetzt der Frage nachgegangen, wenn ich das richtig gedeutet habe, was ich dazu gelesen habe, dass eigentlich die ganzen Voraussetzungen dadurch erst geschaffen worden sind, dass diese Gebäude gegeben hat, diese Infrastruktur gegeben hat und die Möglichkeiten, die durch diese Stahlbeton-Eisenbeton-Konstruktionen sich ergeben haben.
Ja, wir haben uns die innere Struktur der Eisenbetonbauten und der Häuser angesehen, die Häuser in Wien um 1900, und sie geben der Stadt durch ihre neuen räumlichen und architektonischen Möglichkeiten neue öffentliche Räume und Sphären, weil diese Wohn- und Geschäftshäuser sich zum Straßenraum öffnen mit riesigen Fenstern. Dahinter finden wir große Lokale, die von der Öffentlichkeit genutzt werden können. Und die Architektur schafft die Sphäre, wo sich das großstädtische Leben so richtig entfalten kann.
Und durch die Skelettkonstruktionen wurden neue Konstruktionen, neue Dimensionen ja erst möglich, nicht? Wie Sie gesagt haben. Inwiefern prägen jetzt diese Eisenbetonbauten das urbane Leben? Also einerseits natürlich das öffentliche Leben, aber jetzt auch von der Anmutung her, wie das alles ausschaut. Also es gibt ja auch so große Überspannungen, Dachkonstruktionen und so weiter, Bahnhöfe. Das sind wahrscheinlich alles Konsequenzen auch aus diesem neuen Baustoff und auch aus den danach folgenden Konstruktionsmöglichkeiten.
Ja, ich glaube, diese Dinge hängen wechselweise, da gibt es Wechselwirkungen zwischen dem Bedürfnis, große, weite Räume zu schaffen und den technischen Möglichkeiten. Also es ist immer die Frage, was war zuerst da? Der Baustoff oder der Wunsch nach einer solchen Transparenz zum Beispiel in der Architektur? Und das ist eine lange Diskussion, seit dem frühen 19. Jahrhundert, wie können wir die Wand zum Verschwinden bringen und wie können wir diese massiven Mauern auflösen. Das versucht man schon in der Biedermeierzeit mit neuen Bautechniken, gelingt nur zum Teil. Das Eisen wird eingesetzt, das Gusseisen, es gibt eiserne Häuser, die komplett transparent sind. Und dieses Bedürfnis ist gestillt worden um 1900 dann in architektonischer Hinsicht. Endlich, kann man sagen, mit dieser neuen Technologie, die die Zugkräfte des Eisens mit der Belastbarkeit, mit den Druckkräften des Betons verbinden und diese Spannweiten überhaupt erst schaffen. Die, wie gesagt, also der Wunsch nach solchen Räumen war schon vorher da. Dass der Eisenbeton hat diesen Wunsch dann möglich gemacht und in die Realität durch den Eisenbeton konnten diese Bedürfnisse dann umgesetzt werden.
Vielleicht darf ich da auch noch ergänzen zum Thema Eisenbauten und Eisenbetonbauten. Der Eisenbetonbau hat ja zwei sehr große Vorteile dem Eisenbau gegenüber. Er ist feuerfest und er korrodiert nicht. Und deswegen hat Eisenbeton seinen Siegeszug erfolgreich antreten können. Wir haben beobachtet oder uns angesehen Bauprojekte in Wien um 1900, wo es Entwürfe gibt für ein und dasselbe Gebäude in Eisen und man entschließt sich, in Eisenbeton umzusetzen. Es ist ungefähr gleich teuer, aber es ist klar, dass der Eisenbetonbau nachhaltiger ist.
Ja, weil er nicht brennt, nicht schmilzt, weil wie die Glasgebäude. Ja.
Genau, weil er nicht brennt und vor allem, weil er auch nicht korrodiert. Ja, und die Belastung ungemein groß ist, ja, die Tragfähigkeit der Eisenbetonbauten.
Und ich habe auch gelesen, also im Text steht ja, dass es sehr wohl um sehr prominente Gebäude geht, aber auch um welche, die nicht so bekannt sind. Welche würden Sie da jetzt nennen, welche nicht so bekannt sind?
Nicht so bekannte Gebäude findet man, wenn man entlang der Neubaugasse geht. Da sind eine ganze Reihe von Eisenbetonbauten entstanden, die Neubaugasse 2 und wenn man weiter hinauf geht, die sind weitgehend unbekannt. Nicht jeder weiß, dass das Haus zum Herrnhuter am Neuen Markt eigentlich ein früher Eisenbetonbau ist. Das Looshaus, das berühmte Haus von Adolf Loos, das man landläufig wegen seiner Debatte um die Fassade kennt. Und dahinter verbirgt sich aber eine wunderbare Eisenbetonstruktur.
Vielleicht kann man das noch ergänzen um Gebäude, die aus dem Stadtbild verschwunden sind, die von einer großstädtischen Anmutung sind, die wir heute nicht mehr kennen in dieser Dimension. Ein berühmtes Beispiel ist das Dianabad, das alte Dianabad am Donaukanal, das in den 1960er Jahren erst abgerissen wurde und ein ganz fantastischer Stahlbetonbau war, der mitten im Ersten Weltkrieg unter großem finanziellen Druck fertiggestellt wurde, weil der Erste Weltkrieg ja eigentlich das Ende bedeutet hat aller Bautätigkeit, weil alle Kräfte dann an der Front und im Krieg gebunden waren.
Ja, aber jetzt durch diese Beispiele sieht man ja auch schon, dass die Gestaltungsfreiheit sehr groß war. Also Loos zum Beispiel, dann gibt es ja die Postsparkasse, das ist ja auch wieder mal ganz anders, aber natürlich in den Dimensionen unglaublich viel größer, als es vorher möglich war. Und jetzt international haben Sie da, glaube ich, auch Beispiele dabei?
Also Eisenbeton ist natürlich um 1900 international ein großes Thema. Also in allen großen Städten Europas entstehen Eisenbetonbauten. Ob das jetzt Berlin ist, ob das Rom ist, Turin oder natürlich Paris, wo das Ganze auch herkommt. Das Spezifikum dieser Wiener Eisenbetonbauten ist, dass hier in einer wirklich einzigartigen Gemengelage, die Otto Kapfinger und sein Team, die ja die Basisforschungen für dieses Projekt auch gemacht haben, herausgearbeitet hat, eine Gemengelage zwischen Auftraggebern, Architekten und Ingenieuren, Baufirmen, die gemeinsam wirklich an der Innovation dieser Bautechnik gearbeitet haben für den spezifischen Bedarf in Wien. Und da muss man noch ergänzen, dass die bauliche Situation in Wien ja nie zu trennen ist oder in einer Stadt nie zu trennen ist von der ökonomischen Situation. Und wir haben in Wien, in der inneren Stadt, aber auch im 7. Bezirk, einen enormen ökonomischen Druck gehabt, damals schon auf diese Baustellen. Das heißt, es musste eine maximale Ausnutzung her. Das ist seit dem 18. Jahrhundert in Wien der Fall. Also schon in Barockzeit gibt es 8-geschossige Häuser in Wien. Die höchsten Häuser ihrer Zeit damals in Mitteleuropa. Und das setzt sich fort und ist mit dem Eisenbeton dann wirklich in ganz große Dimensionen umsetzbar, sodass man kurz vor dem Ersten Weltkrieg schon die Fantasien entwickelt, dass hier Hochhäuser bald gebaut werden. Hochhäuser, die in Amerika zu der Zeit hauptsächlich aus Stahl gebaut werden, nicht aus Eisenbeton, sondern aus reinen Stahlkonstruktionen, die dann verkleidet werden. Aber diese großstädtische Entwicklung ist sehr eng verbunden mit den ökonomischen Fragen, wie viel muss man aus einer Parzelle herausholen können, wenn man sie neu bebaut, im Verhältnis auch zum Vorgängergebäude.
Und ergänzend kann man da auch noch sagen, dass gerade in die Wiener Innenstadt um 1900 natürlich auch einen weiteren Wandel vollzieht, weil die Innenstadt wird immer weniger entwickelt sich von einem Wohnbezirk zu einem Geschäftsbezirk hin. Und deswegen ist die wirtschaftliche und die Rentabilität der Neubauten ganz, ganz wichtig. Und die Bauparzellen in der Wiener Innenstadt waren grundsätzlich verhältnismäßig klein. Und es kommt noch dazu, dass es Verbreiterungen von Straßen gab. Also es wurde amtlich verordnet, dass eine Straße breiter wird, sprich, dass Bauparzellen verschmälert werden. Sodass es gelegentlich oder gar nicht so selten Baugründe gab, die nur eine Gebäudetiefe von 6,5 oder 7 Metern hatten. Das heißt, da war äußerste Präzision und Ökonomie in der Planung notwendig und da musste man förmlich auf den modernen, auf das neue Eisenbeton zurückgreifen. In herkömmlicher Ziegelbauweise hätte man kein rentables Gebäude errichten können. Aus diesen Gründen baut man auch stärker in die Tiefe und das ist auch der Grund, warum das eine oder andere Theater entsteht, weil man durch Vermietung des Theaters weitere Mieteinnahmen lukrieren kann.
Vielleicht noch eine kleine Ergänzung zu dieser internationalen Frage. Wir haben in Wien die besondere Situation, dass hier eben auch um 1900 im Grunde für in weiten Bereichen die Architektur neu erfunden wird. Ja, mit Otto Wagner, mit Adolf Loos, mit Josef Hoffmann und anderen. Das heißt, hier wird intensiver als an anderen Stellen nachgedacht, wie soll eine Architektur für das 20. Jahrhundert aussehen. Und es gibt nur wenige Fälle. Ich denke jetzt in Paris an Auguste Perret, der ein großer Eisenbeton, Stahlbeton-Pionier und Konstrukteur war. Wenige Fälle, wo diese Ambition einer neuen Architektur mit einer neuen Konstruktion so eng verbunden wurde, wie das eben in Wien auch der Fall war.
Und hier kommen auch wieder die Bauingenieure und die Bauunternehmer mit ins Spiel, denn wenn die Patente für den Eisenbeton auch die wichtigen in Frankreich entwickelt worden sind, im deutschsprachigen Raum werden diese Patente weiterentwickelt und vor allem beforscht und verbessert. Und das passiert auch ganz stark in Wien, wo Unternehmer wie Pittel und Brausewetter, Weiß, Ast Tests machen, Proben machen. Es wird hier auf Baustellen in Burgersdorf wird geschaut, kann man mit Ziegelmauer, kann man mit Eisen, kann man mit Eisenbeton bessere Ergebnisse erzielen. Und die Ergebnisse dieser Belastungstests werden sofort in der Praxis umgesetzt und es wird im Moniergewölbe gebaut, die Infrastruktur, von der wir bereits erzählt haben. Das heißt, im deutschsprachigen Raum und auch in Wien wird die Technologie des Eisenbetonbaus weiter erarbeitet und perfektioniert.
Ja, wunderbar. Ich würde Sie jetzt am Schluss gerne noch fragen, weil mich das so interessiert, jetzt noch persönlich, weil Sie gesagt haben, damals wurde das Städte theoretisch anders entworfen, als man sich es heute vorstellen kann. Wie würde es denn heute dann ausschauen, wenn es diese Gebäude noch gäbe, die Sie damals geplant hatten?
Naja, die meisten Gebäude, über die wir sprechen, die Otto Kapfinger und sein Team beforscht haben, existieren noch. Und wir kennen diese Eisenbetonbauten, nur ist es uns nicht bewusst, dass sich Eisenbetonkonstruktionen hinter den Fassaden verbergen. Das heißt, der Eisenbeton, der frühe Eisenbetonbau in Wien existiert noch und wir benutzen ihn und wir gehen an ihm vorbei.
Diese Eisenbetonbauten stehen auch für ein großstädtisches Bauen, das uns in gewisser Weise verloren gegangen ist, weil in den letzten Jahrzehnten in den Städten, nicht nur in Wien, auch anderswo, aber in Wien ganz besonders natürlich den Wohnbau außerhalb forciert haben aus ganz klaren Gründen und die Stadt ja an sich fertig ist. Man kann in Wien, in der inneren Stadt, in den Innenbezirken nicht mehr viele Änderungen durchführen, aber wenn dann etwas Neues gebaut wird, dann würde man sich manchmal wünschen, dass es mit einer ähnlichen Sorgfalt und Präzision und auch mit einer ähnlichen Nachhaltigkeit oder einem Nachhaltigkeitsdenken in Angriff genommen wird, wie schon vor 130 Jahren. Denn diese Bauten stehen eben heute noch, haben sich bewährt und sind für die verschiedensten Nutzungen einsetzbar. Und das zeigt eigentlich die Qualität und die Nachhaltigkeit dieser Architektur.
Sie hörten ein Gespräch mit Eva-Maria Orosch und Andreas Nierhaus, den Kuratorinnen der Ausstellung Eisenbeton im Wien-Museum, geführt von meiner Kollegin Susanne Karr. Die Ausstellung ist noch bis Ende September zu sehen. Wenn Sie mehr über die Ausstellung und die darin vorgestellten Bauwerke erfahren möchten, inklusive weiterführender Informationen und Bildmaterial, besuchen Sie doch unsere Website www.handwerkundbau.at. Dort können Sie sich auch unseren Architektur- und Bauforum-Newsletter abonnieren, der alle zwei Wochen neue Themen rund um Baukultur und Architektur liefert. Für heute bedanke ich mich fürs Zuhören. Dieser Podcast ist eine Produktion des Österreichischen Wirtschaftsverlages. Moderation, Regie und Technik, Stefan Böck.